Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Razzien an unterschiedlichen Orten bei uns in Deutschland gegen mutmaßliche Unterstützer, die Spenden sammeln für die Terrororganisation Islamischer Staat.
Ja, festgenommen wurden 7 Personen und denen wird vorgeworfen, dass sie nicht nur mit beiden Beinen in der radikal-islamistischen Szene stehen, sondern dass sie ein finanzielles Unterstützungsnetzwerk betrieben haben sollen in Deutschland.
Michael Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte. Die Razzien sind eins unserer Themen heute am 31. Mai im frischen Update-Podcast. Wir gucken außerdem auf das Urteil gegen Lina E., mutmaßliche Linksextremistin und heute verurteilt worden zu mehr als 5 Jahren Haft. Und wir sprechen über Trennungshunde oder Trennungskatzen oder welches Haustier ihr euch auch immer gemeinsam angeschafft habt, als ihr noch happy und in love wart, ne? Ja, jetzt ist die Liebe futsch. Wer darf das Tier denn dann haben? Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Razzien hat es in den vergangenen Wochen und Monaten ja einige gegeben, ne? Bei den Reichsbürgern, bei der letzten Generation und heute dann bei den mutmaßlichen Unterstützern der Terrororganisation Islamischer Staat. Ja, der selbsternannte Islamische Staat ist nach wie vor aktiv, auch wenn die Berichterstattung über ihn in der letzten Zeit weniger geworden ist. Razzien also in mehreren Bundesländern, Festnahmen. Es geht darum, wie der IS finanziert wird. Mehr Details jetzt von Michael Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte. Michael, wie groß war diese Razzia?
Ja, das war schon eine sehr umfangreiche Maßnahme, die die Bundesanwaltschaft in Verbindungen mit mehreren Generalstaatsanwaltschaften heute auf den Weg gebracht hat. Und zwar ging es meiner Einschätzung danach hier ein für alle Mal Tabula Rasa zu machen. Man hat sich diese Struktur, um die es hier heute geht, finanzielle Unterstützung für den IS beziehungsweise Personen, die dem IS angehören, diese Struktur ein für alle Mal auszuheben und trocken zu legen. Und deswegen gab es eben auch heute Durchsuchungen in 100 Objekten bundesweit. Das ist also schon eine sehr umfangreiche Maßnahme gewesen.
Lass uns noch mal genauer darauf gucken, was den Festgenommenen genau vorgeworfen wird. Was ist es?
Ja, festgenommen wurden 7 Personen und denen wird vorgeworfen, dass sie nicht nur mit beiden Beinen in der radikal-islamistischen Szene stehen, sondern dass sie ein finanzielles Unterstützungsnetzwerk betrieben haben sollen in Deutschland. Da geht es ganz konkret darum, dass Spenden gesammelt worden sein sollen innerhalb der radikal-islamistischen Szene. In der Regel kleine Beträge, zweistellig, dreistellig, die aber dann in der Summe im Laufe der Jahre angewachsen sein sollen auf rund 65.000 Euro. Und dieses Geld soll dann vor allem Personen zugute gekommen sein, die überwiegend in den Gefangenenlagern der Kurden in Nordsyrien einsitzen, IS-Kämpfer, zum Teil ihre Ehefrauen. Und diesen Personen geht es dort ziemlich schlecht. Das Geld soll verwendet worden sein, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern, aber mitunter eben angeblich auch, um Wachpersonal zu bestechen und in Einzelfällen es diesen Personen auch zu ermöglichen, aus diesen Gefangenenlagern zu fliehen.
Also schon ganz gezielte Unterstützung mit dieser Art der Spenden, in Anführungsstrichen mit diesem Sammeln von Geld eben, um dann IS-Kämpfer in anderen Regionen dieser Welt zu unterstützen.
Genau, ganz konkrete Hilfsmaßnahmen für diese Personen. Es ging weniger darum, jetzt die Terrororganisation IS finanziell zu unterstützen. Der IS hat auch keine Finanzprobleme. Der verfügt nach wie vor über sehr viel Geld, auch wenn er von der Landkarte verschwunden ist. Aber es geht hier eben darum, Personen, die überwiegend aus Deutschland dann seinerzeit aufgebrochen sind zum IS, als es das sogenannte Kalifat noch gab, dort für den IS gekämpft haben und jetzt eben in diesen Gefangenenlagern sitzen, diese Personen finanziell zu unterstützen.
Kannst du einschätzen, wie aktiv die Terrororganisation denn aktuell eigentlich noch ist? Also es war ja sogar mal angedacht, einen eigenen Staat zu gründen im Irak und in Syrien. Das hat ganz offensichtlich nicht geklappt. Wie verbreitet ist der IS noch?
Genau, das hat nicht geklappt. Dieses sogenannte Kalifat ist militärisch besiegt worden, ist seitdem von der Landkarte verschwunden. Aber der IS ist in den Untergrund gegangen. Es spielt auch nach wie vor eine Rolle. Und zwar nicht nur in Syrien und im Irak, wo er beheimatet ist und auch nach wie vor Anschläge verübt, aber eben auch mit regionalen Ablegern in Afrika, Afghanistan, die durchaus relevant sind, die auch von der Zentrale unterstützt werden, auch finanziell unterstützt werden. Und insgesamt ist es aber so, dass der IS in den vergangenen Monaten deutlich geschwächt wurde, weil die Amerikaner gezielte Tötungen vorgenommen haben von IS-Führungskadern, die sehr wichtig waren für die Organisation und die auch bisher nach meinen Informationen nicht angemessen ersetzt werden konnten, sodass die Organisation aktuell deutlich geschwächt ist.
Welche Rolle spielt denn eigentlich Deutschland dabei? Gibt es hier vergleichsweise viele Unterstützer oder eher weniger? Kann man was darüber sagen, wie radikal und gewaltbereit die Unterstützer sind?
Also wir haben es nach wie vor mit einer relevanten radikal-islamistischen Szene in Deutschland zu tun. Die Polizei stuft nach wie vor 500 Personen in dieser Szene als islamistische Gefährder ein. Das heißt, man traut ihnen zu, dass sie Anschläge in Deutschland möglicherweise verüben wollen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Die sind nicht alle auf freiem Fuß, aber einige davon. Diese Szene ist insgesamt noch deutlich größer. Wenn wir uns die radikal-islamistische, die salafistische Szene anschauen, dann haben wir es nach Zählung des Verfassungsschutzes mit etwa 12.000 Personen zu tun. Die sind nicht alle IS-Sympathisanten, aber das ist eben genau diese Szene, in der eben auch diese Spenden gesammelt wurden und die sich mitunter eben solidarisch zeigt mit diesen Personen, die zum IS gegangen sind und aus der sich dann eben auch dieses terroristische Personenpotenzial speist. Wenn wir uns erinnern, in den vergangenen Monaten gab es immer wieder mal Fälle, dass Personen festgenommen wurden, weil sie mutmaßlich Anschläge verüben wollten. Das gibt es alles nach wie vor.
Es hat heute Razzien gegeben bei mutmaßlichen Unterstützern der Terrororganisation Islamischer Staat. Infos dazu von Michael Götschenberg. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie soll mit anderen Antifa-Gruppen zwischen 2018 und 2020 Neonazis brutal überfallen haben. Das ist der Vorwurf. Heute nach einem langen Prozess dann das Urteil für Lina E. Sie ist vom Oberlandesgericht Dresden schuldig gesprochen worden und zu mehr als 5 Jahren Haft verurteilt worden. Freiheitsstrafen hat es auch gegeben für die 3 weiteren Angeklagten. Antoni Rietschel hat diesen Fall seit Jahren begleitet. Sie ist Journalistin der Leipziger Volkszeitung und jetzt bei uns in der Sendung. Hallo Antoni.
Hallo.
Antoni, erklär uns, wie hat das Gericht das Urteil heute begründet?
Also wir sind noch mittendrin. Es läuft seit heute Morgen um 10:30 die Urteilsbegründung immer wieder unterbrochen. Deswegen kann man das im Gänze noch gar nicht richtig sagen. Aber das Gericht ist auf jeden Fall davon überzeugt, dass Lina E. und die anderen Angeklagten entweder Mitglieder oder Unterstützer einer kriminellen Vereinigung sind und auch teilweise an den Gewalttaten, die ihnen halt vorgeworfen wurde, auch mit beteiligt waren, die teilweise sehr stark, ja, sehr brutal auch abgelaufen sind.
Um welche Taten geht es denn da eigentlich?
Es geht insgesamt um 6 Taten. Es geht um 13 Betroffene. Das sind vor allem Menschen, die klar rechtsextrem, auch teilweise sehr gewaltbereite rechtsextreme Neonazis aus Eisenach sind. Es geht um Taten in Thüringen und Sachsen. Es geht darum, dass ihnen gezielt aufgelauert wurde, sie ausgespäht wurden und dann eben überfallen wurden. Also teilweise eben auf dem Weg zum Sport oder in ihrer eigenen Kneipe überfallen wurden. Ein prominenter Fall ist Leon R. aus Eisenach, der einmal in der Kneipe überfallen wurde und dann eben auch nochmal auf den Nachhauseweg. Also das ist halt so ein bisschen der Unterschied vielleicht zu anderen Taten, die man aus der Szene kennt, dass es eben sehr gezielt und sehr, ja, mit starker Gewalt eben gegen Rechtsextreme da vorgegangen wurde.
Jetzt hat ja die Verteidigung eigentlich auf Freispruch gepocht, das hat sie gefordert und sie spricht auch von einem politisch motivierten Prozess und findet, der Prozess sei am falschen Ort geführt worden. Was heißt das?
Naja, von Anfang an ging es bei diesem Prozess um eine Art Deutungshoheit. Also Lina E. wurde inszeniert tatsächlich wie jemand aus dem Umfeld von einer terroristischen Organisation, wurde mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe zum Generalbundesanwalt geflogen. Es gab unfassbar große Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Prozess, die man jetzt eher aus dem terroristischen Bereich kennt. Angeklagt ist sie wegen einer kriminellen Vereinigung. Bei diesem ganzen Prozess ist es halt so, dass es sehr stark um Indizien ging. Es gab nicht den eindeutigen Beweis, der jetzt immer alles so nachweisen konnte. Den Hinweis auf die kriminelle Vereinigung hat dann aber ganz klar ein Aussteiger aus der Szene, der auch beteiligt war an einer Gewalttat, gebracht, also der dann durchaus auch deutlich gemacht hat, dass es da durchaus um eine Gruppierung geht, die sich regelmäßig trifft und solche Taten auch vorbereitet und dass es da auch Aufteilungen untereinander gibt, wer welche Aufgaben übernimmt. Und das betrifft halt auch unter anderem Lina E.
Der Verfassungsschutz hat sich ja auch schon zu dem Urteil geäußert. Wie schätzen die den Fall ein?
Also für den Verfassungsschutz, beziehungsweise man muss vielleicht insgesamt nochmal sagen, welche Bedeutung dieser Fall hat. Es ist bisher sehr schwer gewesen für die Ermittlungsbehörden innerhalb dieser Szene, die halt teilweise auch sehr clandestin agiert, also eben abspricht untereinander, die man schwer reinkommt, sind die Ermittlungen zu Lina E. jetzt eben so ein Anfang für weitere Ermittlungen. Und die sehen halt ganz klar, Sicherheitsbehörden sehen jetzt eben, dass sich eine linksextreme Szene, eine gewaltbereite Szene halt sehr stark radikalisiert. Da muss man halt immer noch mal den Vergleich ziehen, was rechtsextreme Gewalt betrifft, die natürlich sehr viel alltäglicher und gefährlicher ist. Gleichwohl gibt es halt auch als Reaktion eben auf diese Gewalt von Rechtsextremen auch eine Entwicklung innerhalb einer linksextremen Szene von Leuten, die halt eben der Meinung sind, okay, wir müssen halt dieser Gewalt von Rechtsextremen, einer möglichen Untätigkeit seitens des Staates eben wiederum mit Gewalt begegnen und sich eben weiter radikalisieren. Und darin sieht der Verfassungsschutz nicht nur in Sachsen oder in Thüringen, sondern auch im Bund mittlerweile eine gewisse Gefahr.
Jetzt hat es einige etliche Solidaritätsbekundungen, genau das ist das richtige Wort, sorry, ja gegeben für Lina E. eben von unterschiedlichen Antifa-Gruppierungen. Und die haben jetzt auch zu Demonstrationen aufgerufen, unter anderem am Wochenende. Wie sind denn da die Reaktionen auf das Urteil?
Sehr unterschiedlich. Es wird heute schon eine erste Versammlung geben zu diesem Thema eben hier in Leipzig. Und wovon wir jetzt sprechen am Wochenende ist ein Aufruf, der halt schon lange in der linken und vor allem in der gewaltbereiten linksautonomen Szene kursiert, nämlich zu einem gewissen Tag X. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass sich linke Gruppen solidarisieren, eben mit aus ihrer Sicht politisch Verfolgten, sondern da geht es auch ganz klar darum, dass eine Art Rache da zelebriert werden soll gegen Sicherheitsbehörden oder überhaupt eben auch ein Anspruch oder ein Machtanspruch oder ein ganz stark inszeniert werden soll mit einem gewissen Tag X. Also da geht es darum, dass ganz klar damit gedroht wird, einen Sachschaden anzurichten in Millionenhöhe für jedes Jahr, dass eben die Angeklagten verurteilt werden. Also es gibt einerseits eben die Solidaritätsbekundungen aufgrund dessen, dass man das Gefühl hat, da werden Menschen politisch verfolgt seitens des Rechtsstaates, also Sichtweise linke Szene, aber eben auch ganz klar verbunden mit Gewaltbereiten. Also man erwartet eben hier nach Leipzig eine große Mobilisierung aus Europa, deutschlandweit von Menschen, die halt eben hierher kommen und eben auch ganz klar das Ziel haben, ja, Gebäude der Polizei, der Justiz anzugreifen, dass es Brandanschläge geben könnte. Deswegen ist gerade auch noch in der Diskussion, ob diese Demonstration am Samstag überhaupt so stattfinden kann.
Antoni, dann danke an dich fürs Einordnen und fürs Erklären. Antoni Rietschel, Journalistin der Leipziger Volkszeitung, über das Urteil im Fall Lina E.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr seid das glücklichste Pärchen aller Zeiten, logisch, ne? Und ihr schafft euch einen gemeinsamen Hund an, denn der hat ja noch gefehlt zum Pärchenglück. Tja, und dann ist die Liebe leider irgendwann futsch. Ihr trennt euch. Was passiert dann mit eurem vierbeinigen Freund? Also bleibt er bei euch oder hat der oder die Ex dann ein Recht auf den Hund und kann den weiterhin sehen? Vielleicht ja auch die Katze oder den Hamster, was auch immer ihr euch für ein Haustier angeschafft habt. Mit dieser Frage beschäftigen sich deutsche Gerichte und unsere Nova-Reporterin Magdalena Bienert erzählt euch jetzt mehr dazu.
Bei gemeinsamen Kindern ist alles klar. Was mit denen bei einer Scheidung oder Trennung passiert, ist im Umgangsrecht geregelt. Ein Kind hat das Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen und jeder Elternteil wiederum hat das Recht und auch die Pflicht zum Umgang mit dem Kind. Diese gesetzliche Regelung gibt es im Fall von Haustieren aber nicht. Bei der Trennung eines Paares aus Rheinland-Pfalz hatte ein Partner entschieden, den gemeinsamen Hund zu behalten. Sein Ex wollte das nicht hinnehmen und zog vor Gericht. Das Landgericht Frankenthal entschied daraufhin, dass der Hund aber ein Anrecht auf Zeit mit beiden Besitzern hat. Klingt hart, aber der Vierbeiner ist in diesem Fall Gemeinschaftseigentum. Rechtsanwalt Christian Solmecke.
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass Gerichte Umgangsregelungen nur dann treffen, wenn beide sich das Tier gemeinsam angeschafft haben im Rahmen einer Ehe, nicht aber wenn einer der Alleineigentümer ist. Es ist aber so, dass manche Gerichte einen Spielraum dafür sehen, gerechte Lösungen im Einzelfall zu finden, wie mit dem Gemeinschaftseigentum umgegangen wird.
So wird geschaut, was das Beste für Tier- und BesitzerInnen ist und jedes Gericht kann darüber wieder neu entscheiden. Natürlich ist der Schritt vors Gericht immer die allerletzte Möglichkeit, wenn sich die Zerflossenen privat nicht einig werden.
You
Ganz ohne Gerichtsstreit hat es Lena hinbekommen. Sie wollte schon immer einen Hund und ihr Freund war schließlich einverstanden. Und so wurde ein schwarzer Labrador-Mischling erst zum Gemeinschaftsprojekt, nach 8 Monaten aber dann zum Scheidungshund.
Und als wir uns dann getrennt haben, da war das erstmal so mit dem Hund, dass wir erstmal auf uns und unser Leben, glaube ich, beide klarkommen mussten. Und ich habe, weil es ja von Anfang an eher mein Hund war, dann den Hund nur bei mir gehabt. Und er hat da auch gar nicht nachgefragt, ob er den Hund haben kann. Aber er hat mir dann später gesagt, dass er das gemacht hat. Also damit er quasi mich nicht irgendwie da in eine blöde Situation bringt, dass wir uns dann sehen müssen. Das wollte er nicht für mich.
Nachdem die privaten Themen, die eine Trennung so mit sich bringt, geklärt waren, hat es sich auch zwischen Lena und ihrem Ex eingeruckelt. Die Hündin ist die meiste Zeit zwar bei Lena, aber auch mindestens einmal im Monat bei ihrem Ex-Partner.
Der Hund ist jetzt eigentlich die ganze Zeit bei mir, aber so alle paar Wochen, also alle 2-3 Wochen ungefähr, ist er bei ihm. Ist total hilfreich, weil ich jemanden habe, der mir hilft und den der Hund gut kennt. Für den Hund ist das schön, dass die sich sehen und für meinen Ex-Freund ist das auch schön, den Hund zu sehen.
Und dann schickt mir Lena noch eine Sprachnachricht, als sie gerade eine zugegeben windige Gassi-Runde dreht. Ein Gedanke kam ihr, den sicher viele Ex-Paare nachvollziehen können.
Es fällt irgendwie auch wie so ein Kind zwischen uns. Also auch irgendwie eine klare Verbindung von uns, der Hund und alles, was wir damit zusammen erlebt haben. Das gehört halt uns beiden und nicht nur einem von uns. Deshalb war das jetzt irgendwie auch wichtig, dass er den Hund auch hat.
Zurück zum Gerichtsurteil aus Rheinland-Pfalz. Hier hat der Richter ja auf ein sogenanntes Wechselmodell plädiert. Alle 2 Wochen wird das Tier getauscht. Erinnert an das Umgangsrecht für Kinder. Anwalt Christian Solmecke.
Rein rechtlich ist es nicht ganz zu vergleichen mit den Regelungen für Kinder, aber in den Wirkungen haben die Gerichte was Ähnliches entwickelt. Es ist aber so, dass die Gerichte, die ein solches Umgangsrecht zusprechen, sich auch durchaus an den Vorschriften für Kinder orientieren. Und insofern gibt es hier Umgangsregelungen, die dem Wechselmodell nahe kommen.
Wie also mit allen in einer Beziehung gemeinsam angeschafften Dingen, gilt auch ein Tier, wie die Couch oder der Schrank, als Haushaltsgegenstand und kann rein rechtlich geteilt werden. Am einfachsten und angenehmsten klärt sich das natürlich ohne Gerichtsurteil, denn schließlich ist das Haustier immer noch ein Lebewesen und es sollte sich doch bitte zum Wohle des Hundes oder der Katze entschieden werden. Miau und Wuff.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Sommer und damit die Freibadsaison hat ja gerade erst angefangen, ne? Und schon gibt es sie wieder, die ersten Meldungen von Badeunfällen. Also Menschen, die in Seen, beim Baden in Flüssen oder in Freibädern verunglücken. Umso wichtiger, dass wir nochmal darüber sprechen, was jeder und jeder Einzelne von uns in solchen Situationen machen kann. Ein Erste-Hilfe-Update wollen wir euch gerne liefern. Heute gibt's das von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran. Mintu, wir reden ja hier bei uns im Programm immer mal wieder darüber. Aber warum ist es so wichtig, über Erste-Hilfe und vor allem über Wiederbelebung zu sprechen?
Weil hier in Deutschland die Chance, dass du nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand überlebst, sehr gering ist. Auch geringer als in anderen europäischen Ländern. Die liegt nämlich nur bei 11%. Und ein Grund dafür ist, dass in nur etwa der Hälfte der Fälle die Leute, die das mitbekommen, eine Reanimation durchführen. Und dabei sind aber die ersten Minuten, wenn sowas passiert, kritisch, sagt Bernd Böttinger. Der ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rates für Wiederbelebung.
Man fällt um, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Das geht ganz schnell. Man wird bewusstlos innerhalb von 10 bis 15 Sekunden. Weil das Gehirn so viel Sauerstoff braucht, dass es sofort die Funktion einstellt, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Und das Gehirn fängt nach 3 bis 5 Minuten an zu sterben. Der Rettungsdienst in Deutschland braucht im Median 9 Minuten. Das heißt, er kommt eigentlich immer zu spät oder meistens zu spät, auch wenn wir einen tollen Rettungsdienst haben. Deswegen muss man die Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst kommt, mit der sogenannten Herzdruckmassage.
Also Herzdruckmassage, die Reihenfolge dabei ist prüfen, rufen, drücken, also prüfen, ob die betroffene Person noch atmet, dann Rettungsdienst rufen, also die 112 und dann drücken, also die Herzrhythmusmassage durchführen.
Also so wie der Herr Böttinger das gerade erklärt hat, habe ich gedacht, jetzt verstehe ich auch nochmal diesen Faktor Zeit, warum der so relevant ist.
Total.
Klar, bis der Rettungsdienst da ist und so weiter, kannst du halt einfach schon wesentlich dazu beitragen, dass du wenigstens versuchst, was zu tun. Ne? Was ist denn eigentlich mit der stabilen Seitenlage, wird ja auch oft genannt dann?
Ja, wenn die Person noch gleichmäßig atmet, dann reicht eventuell auch eine stabile Seitenlage. Aber wenn die Atmung schlecht ist oder nicht mehr da ist, dann reicht das nicht, weil dem Gehirn, das ja dann keinen Sauerstoff mehr bekommt, dem ist ja egal, ob es in Seitenlage oder gerade eben keinen Sauerstoff mehr bekommt. Da hilft wirklich nur die Herzdruckmassage. Ich muss aber sagen, ich persönlich habe die Herzdruckmassage wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr geübt. Also ich glaube, das letzte Mal war vor knapp 14 Jahren, bevor ich den Führerschein gemacht habe oder so.
Ja, bin ich ehrlich, ich glaube, ich habe es noch nie so richtig geübt. Mhm. Oder ja, vielleicht Führerschein doch, könnte sein, aber das ist wirklich ewig eher. Dann lass uns nochmal versuchen zumindest, das zusammen zu üben, soweit das hier im Radio geht. Also erklär mal, wie geht eine Herzdruckmassage? Wie kann die eigentlich jeder machen?
Ja, also nachdem du oder ich oder irgendjemand, der da auch mit rumsteht, den Rettungsdienst unter der 112 gerufen hat, kniest du dich dann bei der Person, die du wiederbeleben willst, auf Brusthöhe nieder und dann guckst du zwischen den Brustwarzen, da wo du diese harte Brustplatte spürst, mhm, da drückst du dann zu. Also eine Hand auf die andere und die Ellenbogen durchdrücken, also die Arme gerade machen, damit du eben mit deiner Kraft mehr Kraft auch ausüben kannst.
Mhm. Und dann immer heimlich noch Staying Alive von den Bee Gees oder so singen, damit man irgendwie auf den richtigen Rhythmus kommt. Ne?
Ja, oder irgendein anderer, modernerer Song. Vielleicht Wop von Cardi B oder ja. Baby Shark, irgendwelche flotteren Lieder, so 100 bis 120 Mal die Minute musst du zudrücken.
Krass.
Ja, ja, also wirklich auch flott. Was aber auch sehr wichtig ist, nicht nur so lax drücken, also sich wirklich trauen, du musst deine ganze Kraft einsetzen und 5 bis 6 Zentimeter tief eindrücken, mhm, ist auch richtig anstrengend, deswegen solltest du dich am besten mit einer anderen Person abwechseln, wenn eine da ist, alle 2 Minuten, also immer weitermachen, bis Hilfe da ist, und um das nochmal deutlich zu machen, wie fest das sein muss, also wenn du es richtig machst, dann kann da durchaus auch mal eine Rippe brechen.
Krass.
Aber ja, gebrochene Rippen, die heilen ja auch wieder. Ein Hirn ohne Sauerstoff ist im Zweifel komplett hinüber. Deswegen einfach weiter drücken, bis Hilfe kommt.
Also so fest dann tatsächlich. Mhm. Okay. Du hast ja vorher schon gesagt, dass in Deutschland im europaweiten Vergleich man schlechtere Überlebenschancen hat, ne? So einen Herzstillstand zu überleben. Woran liegt das denn?
Ja, erstens, weil viele Menschen, so wie ich, das jahrelang einfach nicht mehr geübt haben, sich dann deswegen nicht trauen. Also dann müsste es an Schule und Arbeitsplatz einfach regelmäßig Schulungen geben. Und zweitens ist es in Deutschland auch noch kein Standard, dass dir eine Anleitung gegeben wird, wenn du den Notruf wählst. Also wenn du 112 wählst und dann irgendwie überfordert bist, dass es da eine Anleitung gibt von der Person da am Notruf, die dir sagt, das und das musst du machen.
Ah, okay.
Genau, und drittens, es fehlt in Deutschland auch zum Beispiel an flächendeckenden Apps. Da gibt es welche, die zum Beispiel, wenn ein Notruf eingeht, auch freiwillige Nothelfer in der Nähe alarmiert und sagt, mhm, guck mal, da braucht eine Person Hilfe, da kannst du helfen, die dann zum Beispiel diese Herzdruckmassage dann durchführen. Da gibt es zum Beispiel die App Cut-Retter, die funktioniert zum Beispiel allerdings nur in Berlin, aber nicht in Hagen in NRW, also auch nicht deutschlandweit flächendeckend.
Was ist mit den Defibrillatoren? Da hängen ja manchmal auch Teile rum, Flughäfen, in Banken manchmal.
Mhm. Ja, in vielen anderen Ländern in Europa sind die zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden sogar Pflicht. Und Janosch Dahm, der ist nicht nur Politiker der Grünen im Bundestag, sondern tatsächlich auch Notfallmediziner. Und der sagt, das sollte in Deutschland auch passieren, weil am Anfang vom Herzstillstand, da haben viele Betroffene ein Kammerflimmern. Und das kann nur durch einen Schock durch den Defibrillator beendet werden.
Das Gute an diesen Laiendefibrillatoren ist, dass man nichts falsch machen kann. Man öffnet die Klappe des Geräts und ab da sagt einem Schritt für Schritt das Gerät genau, was man zu tun hat. Und wenn man die Elektroden auf den Patienten dann so aufgeklebt hat, wie es einem das Gerät genau sagt, dann würde das Gerät nie einen Schock abgeben, wenn das Herz normal schlägt oder aber kein Schock medizinisch empfohlen ist. Das heißt, man kann keinen Menschen, der keinen Schock braucht, mit diesem Gerät schocken.
Ja, das Problem ist halt auch, warum hängt so oft keiner rum? Deutschland ist ein bürokratischer Staat und um den Laiendefi zur Pflicht zu machen in den öffentlichen Gebäuden, braucht es eben neue Gesetze. Aber ich finde, das sollte man ja hinbekommen. Also für den Brandschutz haben wir es in Deutschland ja auch geschafft, dass ein Feuerlöscher überall verfügbar sein muss.
Ja, warum dann nicht eben auch so ein Gerät? Das waren Infos dazu von Mintu Tran, von unserer Nova-Reporterin, wie ihr am besten handeln könnt, solltet ihr mal eine Herzdruckmassage machen müssen. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer darf mit zur WM 2023, also dieses Jahr in Australien und Neuseeland? Heute hat die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den vorläufigen Kader benannt. Jetzt sind es noch 28, von denen müssen sich dann aber noch mal irgendwann 5 verabschieden. 23 Spielerinnen werden also übrig bleiben. Und hey, es ist auch nicht mehr so lang, ne? Also 20. Juli, guckt mal auf den Tacho, da geht's los. Und nach wie vor ist überhaupt noch nicht wirklich klar, wo wir die Spiele im Free-TV gucken können. Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion ist jetzt da, bringt uns auf den aktuellen Stand. Matthias, die letzte Europameisterschaft lief super. Zuschauerrekord in der Bundesliga. Warum ist immer noch nicht klar, wo die WM zu sehen ist?
Ja, das liegt an ganz schwierigen Verhandlungen, die inzwischen wieder laufen sollen, zwischen den Rechteinhabern, zwischen den Fernsehsendern und der FIFA. Da geht es kurz gesagt, wie es immer ist bei der FIFA, ums Geld. Also die FIFA möchte etwas mehr Geld erlösen, als bisher geboten wurde. Droht den europäischen Sendern auch mit Blackout, also dass sie einfach gar keine Rechte bekommen können. Man ist da wohl auch noch etliche Millionen auseinander. Genaue Zahlen werden nicht bekannt gegeben. Aber naja, sagen wir mal so, die FIFA positioniert sich jetzt als der große Förderer des Frauenfußballs.
Natürlich.
Kann man jetzt
Sorry,
mal,
konnte ich mir nicht verkneifen.
Kann man jetzt auch vielleicht ein größeres Fragezeichen dran machen? Es ist ganz klar, da versucht man jetzt noch ein bisschen Geld rauszuschlagen und die Rechte in die Höhe zu treiben. Denn es ist zum ersten Mal so, dass die WM der Frauen eigenständig vermarktet wird. Früher war das an die Männerrechte angekoppelt. Ja. Also wer die Männerrechte hatte, durfte dann auch die Frauen noch übertragen oder / musste die Frauen noch übertragen. Je nachdem, nach der Perspektive. Und jetzt wird das eigenvermarktet unter dem Branding. Wir tun mehr für die Gleichberechtigung. Wir werten das auf. Die Frauen sollen eine eigene Vermarktung bekommen. Mehr Geld soll dadurch eingenommen werden. Aber natürlich will die FIFA auch einfach mehr verdienen.
Und was ist, wenn sich jetzt keiner bewegt? Also wie wahrscheinlich ist denn so ein Blackout, hast du gerade gesagt, ne? Also ich meine, wenn das so viele europäische Staaten betrifft, wäre schon krass.
Na, es kommt ja noch dazu, dass das Turnier eben am anderen Ende der Welt stattfindet. Und die Spiele hier in Europa, wo ja die ganzen Favoriten spielen, Deutschland, England, Frankreich und so weiter, mitten in der Nacht stattfinden. Also um 3 Uhr morgens beginnen die Spiele und das letzte irgendwie 14.30 Uhr. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig attraktiv für Fernsehsender, da viel Geld auszugeben. Und wenn wir mal an ARD und ZDF denken, die ja auch bei den Männern die Rechte haben, die müssen natürlich auch auf ihre Gebührengelder achten und da verantwortungsvoll mit umgehen und können jetzt nicht einfach noch mehrere Millionen mehr der FIFA zahlen, um dann möglicherweise verschwindend geringe Einschaltquoten morgens um 16:30 Uhr zu haben. Also das ist jetzt wirklich noch eine harte Verhandlung und da muss man sehen, wer am Ende sich da durchsetzen kann.
Der Deutsche Fußballbund ist tendenziell davon eher genervt oder mittlerweile schon resigniert? Oder wie
also,
ist da die Haltung?
Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat heute bei der Kadervorstellung gesagt, dass die Gespräche laufen und dass sie DFB-Präsident Bernd Neuendorf sehr dankbar ist. Der hat offenbar nochmal versucht, alle an einen Tisch zu holen und das soll jetzt auch möglichst schnell gehen. Der kämpft natürlich sehr dafür, dass das gezeigt wird, weil er genau weiß, ohne Fernsehzeiten ist mit einer Entwicklung für den Frauenfußball, die er in den letzten Jahren ja auch zweifelsohne genommen hat, so nicht mehr weiterzumachen, gerade bei einer Weltmeisterschaft. Und deswegen ist es natürlich im DFB-Interesse, dass das zu sehen sein wird.
Gut, haben wir den Punkt abgehakt. Gucken wir nochmal auf den Kader, auf die Nominierung. Aus deiner Sicht Überraschungen dabei?
Naja, es sind jetzt 28 Spielerinnen nominiert. 23 dürfen am Ende mit und es sind 20 unter den 28, die vor einem Jahr bei der Europameisterschaft schon im Kader waren. Es gibt zum Beispiel Julia Gwin, die ist jetzt nicht dabei, weil sie schwer verletzt ist. Die schafft es noch nicht dazu. Ansonsten sind es viele bekannte Namen, wie die Stammtorhüterin, wie Merle Froms, wie Alexandra Popp, die sicherlich die allermeisten kennen. Auch Melanie Leupolz ist dabei. Die ist vor 8 Monaten erst Mutter geworden und die hat es jetzt auch in den Kader geschafft, in den vorläufigen. Also große Überraschung, würde ich sagen, sind nicht dabei.
Also 20. Juli, da ist Start, da geht's los. Was kann man sagen bis dahin, wie bereitet sich die Nationalmannschaft vor aufs Turnier?
Also in 3 Wochen gibt es das erste Trainingslager. Ab dem 20. Juni trifft man sich, hat dann 4 Wochen Vorlauf. Da gibt es jetzt richtig Ärger noch. Der DFB und der deutsche Meister, der FC Bayern, haben sich überworfen, weil der FC Bayern seine Spielerin später als geplant abstellen möchte für die Nationalmannschaft. Und der DFB ist ziemlich sauer, weil das natürlich alles durcheinander bringt, auch Trainingslagerplanung und so weiter. Also am 20. Juni geht's los mit dem Trainingslager. Dann gibt es noch 2 Testspiele und dann geht es am 11. Juli Richtung Australien und dann steht die WM an mit den Gegnern, die man sich auf jeden Fall schon mal merken kann, nämlich Marokko, Südkorea und Kolumbien.
Gut, das heißt, Stimmung fürs Trainingslager ist schon mal richtig super, wa?
Läuft.
Okay, danke dir für die Infos, Matthias.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.